Dankeschön. Schlag gerne mit mir auf das erste Buch Mose, Genesis, Kapitel 32. 1. Mose 32, ich lese die Verse 1 bis 13. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte diese Stätte Mahanaim. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt und es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Amen. Das ist ein Ausschnitt aus dieser großen Geschichte, einer der großen Dramen im ersten Buch Mose von den beiden Brüdern Jakob und Esau. Also eigentlich ist mein Predigtext 1. Mose 28 bis 33. Ich dachte nur, ich wollte es jetzt nicht alles lesen, dann sind wir auch durch. Es geht um Versöhnung. Wir sind in einer Reihe gerade, wir haben gesagt, als Gemeinde, ist Teil unseres Auftrags. Wir wollen in versöhnten Beziehungen wachsen. Und da haben wir jetzt einige Predigten zu gehört, aus verschiedenen Blickrichtungen, das uns damit beschäftigt. Und diese beiden hier hatte ich die ganze Zeit immer noch vor Augen, Jakob und Esau, die Söhne von Isaak, die Enkel von Abraham. Also wir sind hier ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Jakob wird dann den Namen Israel bekommen und der Rest ist sozusagen Geschichte. Aber es geht um Versöhnung. Und Versöhnung ist manchmal ja vielleicht vergleichsweise einfach. Irgendwie war es ein Missverständnis und dann hat man sich mal ausgesprochen und dann ist auch alles wieder klar. Aber es kann Situationen geben. Und ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mitbringst bei dem Thema. Es kann Erfahrungen, Situationen geben, wo du denkst, da geht gar nichts. Der Zug ist abgefahren, da ist zu viel passiert, die Wunden sind zu tief, das ist so hart geworden und es ist überhaupt auch schon so lange her. Da jetzt nochmal wieder dran gehen, macht das überhaupt was besser oder macht es das nur schlimmer? Und man kann sich dann auch arrangieren. Es ist ja jetzt hier in dem Fall, da steht eine Morddrohung noch im Raum, das ist ja meistens dann doch nicht der Fall. Und dann kann man sich so ein bisschen aus dem Weg gehen. Jakob war 20 Jahre bei seinem Onkel Laban. Nur dann kam da ein neuer Konflikt und dann musste er da wieder weg und ist jetzt vor dieser neuen, dieser alten Begegnung. Aber man kann sich da aus dem Weg gehen und fragt sich dann vielleicht, ja, geht da überhaupt noch was? Und bei Jakob und Esau finden wir die Ermutigung, dass es möglich ist. Aber auch den realistischen Blick, dass es manchmal auch lange Wege sein können. Deshalb habe ich das genannt, Versöhnung auf der Langstrecke. Es ist eine lange Vorgeschichte und ich mache euch Mut. Es ist jetzt nicht die erbaulichste Lektüre, ehrlich gesagt. Gibt es andere Bibeltexte, die schneller sozusagen ins Blut gehen und einen aufbauen. Aber es ist so ein, ja, es beschreibt menschliche Realität. Wenn du mal ab Kapitel 28 bis 33 tatsächlich liest, vielleicht heute Abend oder die nächsten Tage, nimm dir die Geschichte nochmal vor. Ich gehe jetzt ein bisschen durch die Geschichte und werde jeweils kurz dann einordnen, was passiert da gerade. Wer das jetzt noch gar nicht kennt, ich hoffe, du kommst gut mit. Ja, ich versuche das so zu gestalten, dass ich nicht alles lesen muss, aber du trotzdem weißt, worum es geht. Hier ist eine Familie und das ist die, also man spricht hier auch von den Patriarchenerzählungen oder den Erzvätern, das sind sozusagen die Gründerväter von Gottes Volk. Und dann denkt man, ja, das sind dann ja irgendwie die ganz besonders hochgeehrten Leute. Und man guckt sich diese Geschichten an und denkt, ach du liebe Zeit. Also der Begriff dysfunktionale Familie existierte damals noch nicht. Die Realität aber sehr wohl, wenn du das liest. Und manche sagen ja, die Bibel ist für uns nicht relevant, weil das ist ja heute alles völlig anders und wir haben ganz andere Zeiten und die Menschen sind ganz anders. Und dann liest du diese Storys und du denkst, also das könnte auch in irgendeiner Nachmittagstalkshow laufen. Gibt es die eigentlich noch? Laufen die noch? Weiß ich nicht, ist so lange her. Oder heute, da gibt es vielleicht eine Serie irgendwo auf Amazon Prime, wo du immer ein bisschen schlechte Laune hast hinterher, wenn du die geguckt hast. So. Also Betrug und Neid und Rivalitäten und irgendwie schreibt Gott seine Geschichte mit denen. Das ist das Tröstliche dabei. Also, Esau und Jakob sind Zwillingsbrüder, die schon, von denen schon beschrieben wird, dass sie schon im Mutterleib sich stoßen und die Mutter sagt, was ist hier los? Und dann kriegt sie ein prophetisches Wort, dass da zwei Völker draus wachsen werden, die gegeneinander kämpfen werden. Also auch nicht das, was man als werdende Mutter hören will. So, wenn einer ein Wort für die Kinder hat, die da geboren werden sollen, dann ja, ist da eigentlich Kampf von Anfang an zwischen denen. Dann gibt es so Schlaglichter. Der Esau, der Ältere, also 5 Minuten vorher Geborene, aber hat halt das Recht des Erstgeborenen, verkauft seinem Bruder sein Erstgeburtrecht. Der kommt von der Arbeit, ist hungrig, der Jakob hat was gekocht und sagt, gib mir von dem, das ist das sprichwörtliche Linsengericht, für das er seine Erstgeburt verkauft. Da merkt man schon, irgendwas ist hier komisch in dieser Familie. Dann ist die nächste Stufe, der Vater Isaac wird bald sterben und es geht um den besonderen Segen, den nur der Erstgeborene bekommt. Und Jakob betrügt seinen Bruder um diesen Erstgeburtssegen auf Anstiftung seiner Frau, also die beiden Eltern haben jeweils ein Lieblingskind. Na, auch das, ist, ja, Isaac liebte Esau, Rebekka liebte Jakob. Auch das ist nicht so richtig eine gute Grundlage. Dann betrügt er seinen Bruder, er betrügt seinen Vater. Ergebnis ist, dass der betrogene Bruder sagt, mein Vater wird bald sterben und dann wird mein Bruder auch sterben. Da werde ich für sorgen in dem Fall. Und die Mutter hört es mit und hilft ihm dann, dass er flieht zu seinem Onkel Laban, praktisch da, wo Abraham hergezogen war, Haran, so auf halbem Weg dann, also was heute irgendwo Kurdistan, Syrien, diese Ecke. Da geh hin, da nimm dir eine Frau, gründe eine Familie und so. Ist nicht so gut, wenn du hier in der Nähe von deinem Bruder bleibst. Und dann kommt er zu seinem Onkel, das ist am Anfang sehr herzlich und auch ganz romantisch und er hilft dann erstmal da der Rahel, in die er sich dann verliebt und dann wird der Betrüger zum Betrogenen. Vielleicht kennt ihr das, die Geschichte. Ne? Also er soll dann 7 Jahre um die Rahel arbeiten, damit er sie heiraten darf. Und es heißt ja, und es waren, die 7 Jahre waren ihm wie Tage, weil er sie so lieb hatte. Und in der Hochzeitsnacht dreht der Schwiegervater ihm die, ja, irgendwie für ihn nicht so attraktive Schwester an. Siehe, da war es Lea. Und er sagt, ja, die andere kannst du ja auch noch haben. Das war damals Polygamie, gab es nochmal 7 Jahre arbeiten, aber er durfte sie gleich heiraten, auch die zweite. Und so, und also das dreht sich irgendwie, ist er in diesen manipulativen Mustern drin und die fallen auch auf ihn zurück. Und er kriegt die selber ab. Und es geht dann weiter, dann haben wir die Rivalitäten zwischen den Ehefrauen, da kommen die Mägde noch ins Spiel und so, also es ist sehr farbenfroh alles und dazwischen laufen auch Dinge gut. Also er liebt zumindest die eine Ehefrau wirklich, er bekommt viele Kinder, er arbeitet hart, er erfährt Gottes Segen, zwischendurch redet Gott auch zu ihm und sagt, ja, ich will mit dir sein. Und das erlebt er auch. Und auch als es dann irgendwann heißt, ja, ich werde jetzt hier wieder mal mich selbstständig machen und sein Schwiegervater ihn dann nochmal betrügt, irgendwie hilft Gott ihm auch. Und gleichzeitig ist es ein Gemisch, ein Netz von Tricks und von Angst auf der Flucht. Die sind schon halb dabei, sich wieder zu versöhnen. Dann lügt die Tochter ihren Vater an und es ist wirklich nicht so schön zu lesen. Und dieser Konflikt dann zwischen, also was gut anfing, endet ziemlich sauer zwischen ihm und dem Laban. Es gibt dann einen Vertrag, also ein irgendwie eine Vereinbarung, dass sie sich in Frieden lassen, aber richtige Versöhnung, richtige Heilung der Beziehung findet da nicht statt. Es bleibt so in der Schwebe. Und das ist so eine Tragik, die sich hier abbildet und die eben, die es heute natürlich auch gibt. Und ich habe die Parallelen ja schon angedeutet. Also manche haben nie gesunde Beziehungsmuster gelernt. Und die sind dann vielleicht 50 oder 60 und haben gesagt, ich habe nie gelernt, vernünftig zu streiten. Oder meine Meinung auf eine Weise zu sagen, die nicht verletzend ist. Oder ich war halt immer in so einem System von Manipulation oder Schweigen oder Wut oder eben man geht dann halt auf Distanz und redet nicht drüber und nach einer Woche ist dann irgendwie Schwamm drüber, aber nichts ist gelöst. Und dann merkst du plötzlich, ich bin ja wie mein Vater und nicht auf die gute Weise. Oder ich reagiere plötzlich wie mein Bruder, das wollte ich doch gerade nicht. Oder du hast Kinder und merkst, oh, die machen das jetzt ja so wie ich und so wie ihr Opa. Und das ist gar nicht, ne? Es gibt die Dinge, wo man sich über sowas freut und es gibt die anderen Erfahrungen. Und vielleicht kennst du sowas. Und eine unversöhnte Geschichte, die hat die Tendenz, sich zu wiederholen. Und das sehen wir schon bis hierher in dieser Lebensgeschichte bei Jakob. Dann ist er mal der Täter, mal ist er das Opfer, aber er ist immer irgendwie in diesem System drin. Aber ich glaube, da, wo tatsächlich Versöhnung reinkommt, da ist dann auch Veränderung möglich. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und er macht sich also auf den Weg. Ich habe mich gefragt, ob er überlegt hat, vielleicht in die andere Richtung zu ziehen, also nicht zurück zu Esau, vielleicht zurück nach Ur, wo Abraham ursprünglich herkam, ob das eine Option war. Aber Gott hatte auch zu ihm gesprochen. Ja, du sollst wieder in dein Heimatland ziehen und ich werde mit dir sein. Also die Verbindung war doch irgendwie da. Aber er weiß, jetzt gibt es da noch was zu klären. Da ist dieser Bruder, der bei letzter nicht mehr Begegnung, das war ja dann nur noch über die Mutter irgendwie die Kommunikation, angedroht hatte, ihn umzubringen. Keine Ahnung, wie der inzwischen drauf ist. 20 Jahre mindestens vergangen. Er war 800 Kilometer weit weg ungefähr und er macht sich jetzt auf den Weg mit seinem ganzen Wurfstaat, also Ehefrauen, Kinder, Vieh, Knechte und Mägde und zieht seinem Bruder entgegen. Und das Spannende, und das ist der zweite Punkt, ist die Versöhnung beginnt eigentlich schon vor der Begegnung zwischen den beiden. Das, was vorher passiert. Und vielleicht kennst du das, wenn du plötzlich dann dem Menschen begegnest, dann ist nicht immer der Rahmen da, jetzt sich das zu klären, wenn Gott nicht schon was in deinem Herzen vorbereitet hat. Und das sehen wir hier. Bevor Jakob den Esau trifft, trifft er Gott. Bevor Jakob Esau trifft, trifft er Gott. Und da geschieht Veränderung. Hier, was ich den Text, den wir gelesen hatten, 1. Mose 32, da ist davon die Rede, dass da das Heer, dass er da Engel sieht, Gottes Heerlager. Und das ist so ein erster Hinweis. Und er sendet dann diese Botschaft zu seinem Bruder. Und die klingt irgendwie gar nicht nach Jakob. Vers 11 hier in Kapitel 32. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, das sagt er zu Gott. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders. Ich fürchte mich vor ihm. Du hast gesagt, ich will dir wohltun. Und seinem Bruder sendet er die Botschaft, lass mich Gnade finden vor dir. Also der alte Jakob, bei dem hatte man das Gefühl, der hat auf seine Rechte gepocht oder das, was er sich eingebildet hat, was seine Rechte sein könnten. Oder hat irgendwie versucht, das selber hinzutricksen, dass er da rauskommt, wo er rauskommen will. Und hier ist eine Haltung, die irgendwie begreift, das, was ich habe, ist Gnade. Das, was ich habe, ist von Gott geschenkt. Das, was ich hatte nur diesen, ja, also das ist ja ein sehr sprechendes Bild, ne, was hat Gott mir alles geschenkt? Und das war wirklich Gottes Geschenk. Und er sagt nicht, ja, ich habe ja aber auch ganz schön clever da das gedreht. Ja, Gott gibt uns ja auch die Möglichkeit, Dinge zu tun, zu arbeiten, aber es ist von Gott. Und ich glaube, wenn wir in diesen Raum kommen wollen, wo Versöhnung möglich wird, wo Beziehungen möglich sind, wir haben schon darüber gesprochen, da sind auch immer zwei Seiten für nötig und so, aber hier geht es um mein eigenes Herz. Der Punkt, wo ich meine Abhängigkeit von Gott erkenne und eben nicht mehr der bin, der das alles hinkriegt. Wo ich auch vor Gott bereit werde, meine Rechte loszulassen. Oder mein Recht haben wollen loszulassen. Das ist ja erstaunlich und erschreckend. Manche hängen in Konflikten drin, die 30 Jahre rum sind. Damals der Konflikt um das Erbe, als die Mutter gestorben ist oder so. Und 30 Jahre, das ist schon, da ist gar nichts mehr übrig von dem Erbe, aber der Konflikt ist immer noch frisch. Und was die damals gesagt hat. Und ich erlebe es nicht so oft, aber manchmal, dass mir Leute dann solche Geschichten erzählen und mir schwimmt dann nach 5 Minuten schon der Kopf, weil ich das gar nicht zusammenkriege. Aber die haben das immer noch glasklar drauf. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt und dann kam meine Tante. Und du denkst, oh Mann. Aber da, wo ich die Hände öffne, da werden Dinge möglich. Und im Idealfall, wo ich sogar meinen Anteil erkenne in dem Konflikt. Nicht nur, was die anderen mir alles angetan haben. Also das geht los hier in dieser Begegnung. Und dann kommt noch eine weitere Begegnung, bevor er dann vor Esau steht. Und das ist der schwerste Kampf. Und da lese ich nochmal aus Kapitel 32 ab Vers 23. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne. Also der Benjamin kommt erst später, das sprichwörtliche Benjamin. Und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Also könnt ihr euch vorstellen, er steht da in der Furt und hat so die Übersicht, dass alle sicher ans andere Ufer kommen. Das ist so ein Nebenfluss vom Jordan auf der, was heute jordanischen Seite ist. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, dass er ihn nicht besiegen konnte, also er den Jakob, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit, also Jakob heißt so viel wie Betrüger. Er gibt seinem Kind so einen Namen, aber okay. Israel ist der Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Sein schwerster Kampf ist nicht mit Laban oder mit Esau. Da ist dieser Ringkampf mit einem, der gar nicht benannt wird. Ein Mann, ein Engel, Gott selbst. Zum Schluss sagt er, du hast mit Gott gekämpft. Dann fragt Jakob auch als nächstes, wer bist du? Und er sagt, warum fragst du, wie ich heiße? Und segnet ihn. Also er segnet, er gibt neuen Namen. Das sind eigentlich Eigenschaften Gottes. Aber es bleibt geheimnisvoll. Jakob ringt, er ringt auch irgendwie mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner Schuld, mit dem, was er bis hierher mitgebracht hat, an dieses Ufer. Und irgendwie geht dieser Kampf so ein bisschen unentschieden aus, was ja schon beeindruckend ist. Also ja, heißt zwar, du hast gewonnen, er wird gesegnet, ja, also das, was er wollte, bekommt er, aber er geht davon und hinkt, heißt es dann. Als er an Phnuel, so nennt er dann diese Stätte, vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Also er hat irgendwo Spuren, die er davonträgt, von dieser Begegnung mit Gott. Jakob verlässt den Kampf nicht als strahlender Sieger. Dazu ist das Hinken zu doll und es dürfte auch schmerzhaft gewesen sein. Aber er verlässt diesen Kampf verändert. Er hat einen neuen Namen bekommen, der auf seine Beziehung mit Gott weist. Und jetzt macht er sich auf für die Begegnung mit seinem Bruder. Und er ist ein anderer. Also wenn du dann weiterliest, er teilt dann nochmal die Gruppe auf unter die Frauen und schickt nochmal Geschenke, Herden als Geschenke vorneweg zu seinem Bruder, nochmal die Botschaft, sei mir gnädig und so weiter. Er wirkt hier überhaupt nicht mehr selbstsicher. Überhaupt nicht mehr der die Dinger selber dreht. Er ist bereit, auch das, was er hat, loszulassen. Er sagt, ja, das soll, dann nimm du das. Wenn ich hier gut im Frieden bei dir ankommen kann. Er sendet Geschenke, er geht als Letzter und dann steht er, dann kommt er zu seinem Bruder und verneigt sich, heißt es, 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Ne, so Konflikt unter Brüdern und das ist eine Haltung der Demut, mit der er hier kommt. Und er weiß nicht, der war mit 400 Mann unterwegs, wie die Geschichte ausgehen wird, ob der ihn jetzt einen Kopf kürzer macht. Er hat dem nichts entgegenzusetzen, aber er öffnet sich. Und da ist eine andere Haltung. Und das ist jetzt 33 ab Vers 8. Esau sprach, was willst du mit dem ganzen Lager, auf das ich gestoßen bin? Also was soll das ganze Zeug hier? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Der Herr ist der Bruder jetzt. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch meine Segensgabe an, die dir gebracht wurde, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Also ist eine andere Haltung, mit der Jakob kommt. Er fordert nicht, er bittet. Er hat die Waffen sozusagen oder buchstäblich niedergelegt. Und ich sage jetzt nicht, Versöhnung funktioniert so, dass man sich vor dem anderen auf die Erde schmeißt und sagt, alles, du hast recht in allem. Ne, es gibt dann auch Diskussionen manchmal, die man führen muss und so. Also Mir geht es um diese Herzenshaltung. Ja, bleibe ich sozusagen in meinem Turm oder komme ich da raus? Komme ich mit leeren Händen? Bin ich bereit für diese Begegnung? Und das bewirkt Gott durch diese Begegnung. Er hat sich jetzt nicht eine neue Strategie überlegt und sagt jetzt, probieren wir es mal mit Entwaffnung durch Wehrlosigkeit. So, da kann der doch jetzt schlecht. Ne, die waren da relativ robust damals, er konnte schon. Der musste ihm jetzt nicht annehmen und ihm nicht vergeben, auch wenn er da seine Herden schickt. Sondern da ist was passiert in der Herzenshaltung. Und ich glaube, wir sind gefragt, als wenn wir Menschen der Versöhnung sein wollen. Mit welcher Haltung begegne ich anderen Menschen? Und das geht los damit, mit welcher Haltung stehe ich vor Gott? Wenn ich keinen Frieden mit Gott habe, dann versuche ich irgendwie auch Recht zu haben und irgendwie mich zu behaupten und werde dann auch keinen Frieden mit Menschen finden, glaube ich. Aber wenn ich weiß, Gott hat mich so beschenkt, Gott hat mir so vergeben, dann werde ich auch frei in dieser Begegnung, hier sogar mit dem entfremdeten Bruder. Also der entscheidende Weg war nicht nur die 800 Kilometer zurück zu Esau. Das war auch sicherlich eine interessante Wanderung, was dir da so durch den Kopf geht. Sondern entscheidend war dieser Weg zu Gott, in diese Begegnung. Und Gott ist da, er sucht ja diese Begegnung auch nicht. Er sagt nicht, ich muss jetzt erstmal beten und fasten, sondern Gott ist da und überrascht ihn auf dem Weg. Es ist gut, wenn wir uns auch selber auf den Weg machen, Gott zu suchen, natürlich. Aber er will unsere Herzen verändern. Ich will ein Zeugnis mit euch teilen, von dem ich gerade gelesen habe. Ich habe über einen Podcast eigentlich ein Buch entdeckt von einem Pastor aus Wales, der da aktiv ist, mit dem ich jetzt gerade Kontakt habe, den ich im Herbst besuchen möchte. Und er ist in eine Gemeinde gekommen, also in Wales war ja, manche kennen die Geschichte, ich habe manches vielleicht auch schon mal erzählt, Anfang 20. Jahrhundert die letzte große Erweckung, 1904, ein paar Monate lang, wo wahrscheinlich 100.000 Menschen zum Glauben gekommen sind, in den Bergwerken, in sehr armen Gegenden von Wales. Und wir waren vor 2 Jahren oder so in Wales, man sieht in den Dörfern ganz viele alte Chapels, so kleine Kirchlein oder auch gar nicht so kleine, von Gemeinden, die in dieser Erweckung oder früheren Erweckungsbewegungen entstanden sind. Das Tragische ist, die meisten stehen heute leer oder sind irgendwie schick umgenutzt zu irgendeinem Loft, wo Leute drin wohnen oder irgendein Autohaus hat sich die dann genommen, aber viele sind einfach mit Brettern vernagelt und oben drüber steht Bethel oder Bethesda oder Ebenezer oder solche frommen Namen und es zeugt so von vergangenem Glanz. Und dieser John Funnell, das ist der Pastor, kam in eine solche Gemeinde, also erstmal ehrenamtlich, weil das waren noch 4 ältere Geschwister oder einstellig, also vielleicht 8 ältere Geschwister, die da schon lange waren, die noch treu irgendwie diesen Laden am Laufen hielten, aber eigentlich passierte da nichts mehr. Es gab ein paar andere Gemeinden in diesem Tal, wo es überall gleich aussah, kein Pastor mehr, der vor Ort wohnte. Und er war 10 Jahre dort und sie haben erlebt, wie Gott Gnade geschenkt hat, wie die Gemeinde aufgebaut wurde, wie vor allem junge Männer dort zum Glauben kommen. Es ist eine Gegend, wo sehr viel Arbeitslosigkeit ist, sehr viel Armut, sehr viel Elend, sehr viel kaputte Familien und so weiter. Und Gott tut da gerade ein neues Werk. Und das ist sehr faszinierend. Ich habe dieses Buch gelesen, er beschreibt dann, was sie alles machen. Und zwischendurch war es ein bisschen, hat es mir wirklich ein bisschen den Atem verschlagen, weil das eine Schlagzahl von Aktivität ist. Und ich dachte, der ist also ganz schön unterwegs da. Und dann beschreibt er am Ende, und da will ich euch ein bisschen was teilen, letzte Kapitel ist dann der Segen von 2024. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich gespannt. Und er erzählt von einer Beerdigung zuerst. Eine von seinen Originalen, wie er das dann nennt. Also von den ursprünglichen 6 oder 8 Leuten, die er da hatte, geht zum Herrn, war sehr klar, wie sehr sie den Herrn liebte, und deshalb war er sehr frei bei der Beerdigung, auch sehr offen, das Evangelium zu predigen. Und der Mann hat, oder der Sohn hat da die Kneipe am Ort, und er kannte sehr viele Leute, deshalb war das voll. Und nach der Beerdigung war alles still, weil alle so getroffen waren vom Wort. Also nicht, sie fanden es nicht peinlich oder so, sondern es war wirklich so wie so ein heiliger Schauer. Und dann geht es weiter. Also Gott berührt einige auch. Und dann beschreibt er von einem Gottesdienst 2 Wochen später. Der fängt ganz normal an. Die haben ein Gebet, feiern am Anfang Abendmahl und ein paar alte Kirchenlieder. 3 Lieder. Und dann sagt er, nach diesen 3 Liedern konnte niemand sich hinsetzen. Das war so eine machtvolle Stille für längere Zeit. Die Kirche war voll, Kleinkinder da, Krabbelkinder, und es war ganz still. Und dann fangen Menschen an zu weinen, erwachsene Männer. Wir wussten, dass Jesus bei uns steht. We were all in shock and awe. Ich lese ein bisschen auf Englisch und dann fasse ich zusammen. Time became an illusion. For all we knew, we could have been stood there all day. Everything just stopped. It was authentic and unplanned. All of God. Also ganz ungeplant. Es ist eine heilige Schwere da. Er hatte noch nicht gepredigt. Kein Zweifel im Raum, dass Jesus der Herr ist. Er sagt, alle von uns hätten in dem Moment eine Kugel für Jesus gefangen, weil einfach seine Gegenwart so klar war. Und dann führt er die Gemeinde im Gebet. Er predigt dann ein junges Mädchen, das sich als lesbisch identifiziert hatte, die ihm Gewalt angedroht hatte. Einige Wochen vorher ist die erste, die zu Jesus kommt. Und es gibt weitere Treffen in der Gemeinde die nächsten Tage, wo Gottes Gegenwart sehr stark ist. Die Woche über höre ich Geschichten von Versöhnung und Vergebung in der Gemeinde. Ein Bruder versöhnte sich mit einer Schwester aus der Gemeinde nach einem Konflikt, der 19 Jahre angedauert hatte. Das ist ja fast in dem Zeitraum von Jakob und Esau. Mitglieder rufen mich an, erzählen mir von Gelegenheiten, dass sie das Evangelium weitersagen konnten. 2 Frauen haben schreckliche Nachrichten über ihre Krebsdiagnose, aber sind in tiefem Frieden. Und solche Zeugnisse gehen weiter. Ein 16-Jähriger möchte nach einem Gebetsabend oder Bibelstunde mit ihm reden, und 40 Minuten bekennt er ihm seine Sünden. Und dann gibt es den nächsten Gottesdienst eine Woche später, wo wieder Gottes Gegenwart so stark ist. Und er sagt, er ist fast krank, weil er sagt, ich will dem Segen nicht in den Weg stehen. Ich will bereit sein für das, was Gott tut. Die Woche vorher waren vor allem junge Menschen angerührt. Jetzt sagt er, vor allem in der alten Generation geschieht Überführung. Eine ältere Dame, die zu meinen verbleibenden Originalen gehört, kommt in Tränen zu mir. Ich habe sie seit 10 Jahren nicht weinen sehen. Diese Botschaft war für mich, sagt sie. Ich muss bekennen, ich habe Menschen in dieser Gemeinde nicht so geliebt, wie ich sollte. Ein anderer Mann kam zu mir und bekannte mir, dass es einen anderen Mann in der Gemeinde gibt, den er nicht mochte, und bat die Ältesten um Gebet, um Kraft, dass er das überwinden kann. Gott war in Kraft bei uns und ist es weiterhin. Also die Gegenwart Gottes kommt, darauf will ich hier hinaus. Und das hat mich so berührt, als ich das gelesen habe. Und wir haben nicht einfach eine schöne Zeit mit dem Herrn. Ja, das ist auch nett, mag ich auch. Aber die Gegenwart Gottes kommt und sie berührt Herzen, sie verändert Herzen. Und dann werden Dinge möglich. Dann wird möglich, dass du Schuld loslässt, an der du lange festgehalten hast. Sünde, die du dachtest, nee, das brauche ich aber, das habe ich aber verdient oder wie auch immer. Oder dass du eben auch die Schuld von anderen loslässt und Vergebung aussprichst. Dass du auf Leute sogar zugehst, wo du dir eine Blöße geben musst. Ja, warum soll ich denn als Erster auf den, soll der doch, ich bin ja bereit, mich zu versöhnen, aber dann soll der erstmal, kennst du solche Gedanken? Sonst lernt der ja auch nicht und so, da haben wir immer noch pädagogische Gründe dafür. Aber eigentlich ist es Stolz. Aber die Gegenwart Gottes führt dich solche Wege. Und ich will dich einladen, ich will dich bitten, dass du den Heiligen Geist fragst. Gibt es etwas, was du loslassen sollst? Gibt es etwas, wo du Schritte gehen sollst? Vielleicht ist das ganz konkret in die Begegnung mit jemandem. Vielleicht ist das in deinem Herzen, dass du Vergebung aussprichst. Ja, wir haben da auch drüber gesprochen schon. Manchmal hast du vielleicht einen Groll, von dem der andere nichts weiß. Dann ist es nicht immer hilfreich, dem das zu sagen. Ich war übrigens 5 Jahre so sauer auf dich und jetzt habe ich dir vergeben und der andere wusste noch gar nichts davon. Hilft nicht immer. Aber lass dich da leiten vom Geist. Vielleicht ist es gut, wenn du es jemandem anders bekennst. Der Herr will dich in die Begegnung mit ihm ziehen. Und er will dein Herz verändern. Meins übrigens auch. Und Herr, wir danken dir, dass das ist, was du tust. Dass da, wo du kommst, dass da nicht einfach schöne Erlebnisse sind. Paulus schreibt, wenn Menschen dazukommen und die Geistesgaben in Kraft wirken, dass dann Besucher von ihrer Sünde überführt werden und dich, Herr, bekennen und sagen, der Herr ist wirklich unter ihnen. Und so beten wir, Heiliger Geist, dass du wirkst. Ich sage, komm, Heiliger Geist. Rühre du uns an, begegne uns in deiner Liebe, begegne uns in deiner Heiligkeit, begegne uns in deiner Macht. Du siehst, wo Herzen hart geworden sind. Und da komm du mit deinem Balsam und mach sie weich. Da, wo Wunden verkrustet sind, da, ja, komm du und wirke du Neues, wirke du Heilung. Ebene Wege zu Vergebung, zu Buße, zu Versöhnung, hier unter uns. Und lass uns Boten der Versöhnung sein, da, wo wir hinkommen. Ob wir aktiv in Konflikten sind, ob wir ja irgendwie mitgefangen sind oder Zeugen, wirke du in uns und wirke du durch uns, durch deinen Heiligen Geist. Lass uns einen Moment still sein vor Gott und dann haben wir ein Lied miteinander.